Herzlich willkommen, schön, dass du mit dabei bist. In diesem Video beginnen wir die Apostelgeschichte auszulegen. Ein wichtiges Dokument, man kann natürlich fragen, warum gerade die Apostelgeschichte, aber die Apostelgeschichte ist so eine eigene Textgattung. Oder so wie wir im Alten Testament das Gesetz haben, die Weisheitsliteratur und die Propheten, so haben wir im Neuen Testament die Evangelien, eben die Apostelgeschichte, die Briefe und ein prophetisches Buch, nämlich die Offenbarung. Und das ist so eine eigene Textgattung, hier die Apostelgeschichte, und darum lohnt es sich, da mal genauer etwas ein bisschen hineinsehen zu können. Oder der Titel Apostelgeschichte auf Deutsch ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Auf Griechisch wird es überschrieben mit Praxeis Apostolon, also die Praxistaten der Apostel. Da geht es eigentlich nicht darum, einfach eine Geschichte zu erzählen, sondern es geht darum, was hat der Heilige Geist jetzt mit der Gemeinde getan. Also das Wirken des Geistes, das kommt da zum Vorschein. Lukas als Autor schreibt und durch diese Erzählungen, die da sind, lehrt er gleichzeitig. Also Lukas macht es ähnlich wie schon im Alten Testament. All die Erzählungen, die dort sind, die sind nicht nur als alte Erzählungen gegeben, sondern Gott lehrt uns damit etwas. Wie ist denn Gott? Wie handelt er denn? Und hier jetzt in der Apostelgeschichte hauptsächlich ja, wie wirkt denn der Heilige Geist? Und darum ist es ein wichtiges Dokument. In der Apostelgeschichte werden viele Fragen aufgenommen, die wir in der Kirchgemeinde eben auch haben. Fragen, Spannungen, wie geht man damit um, wie macht man das überhaupt, was ist gegeben, wo haben wir aber auch Freiheiten. Darum hilft uns das Buch, uns zurechtzufinden in der eigenen Praxis. Zudem steht natürlich vieles über die Geistestaufe, über das Wirken, über die Gaben, übernatürliche Elemente. Ich werde es so handhaben, dass ich von der pfingstlichen Sicht her versuche, die Apostelgeschichte mal zu beleuchten. Das sehen nicht alle gleich. Ob jetzt die Geistestaufe ein zweites Ereignis ist nach der Wiedergeburt oder nicht, das sehen evangelikale und pfingstliche Gemeinden nicht gleich. Aber es scheint mir wichtig zu sein, dass man als Leiter ein bisschen beide Seiten kennt. Und da ich selber evangelikal aufgewachsen bin, heute Pfingstler bin, kenne ich beide Seiten auch emotional. Ich habe beide Seiten mal vertreten. Und darum, ich komme heute von der pfingstlichen Seite, dass man das mal ein bisschen kennenlernt, aber nicht mit dem Ziel, dass jeder das so übernehmen muss, sondern vielmehr, dass man es einschätzen kann, wenn man in Allianzen oder so zusammenarbeitet, dann kommt man ja auch mit Leuten in Kontakt, die ein pfingstliches Gedankengut mitbringen. In der Apostelgeschichte können wir gut aber auch die Umwelt des Neuen Testamentes ansehen, also das Historische, wie ist das eigentlich gelaufen, wie war die Kultur, wie war das jüdische Denken, das kommt sehr stark zum Tragen und darum hilft es uns, einen Blick in die Bibel zu bekommen, wie man dachte. Die Apostelgeschichte auszulegen hilft auch, die Evangelien auszulegen, weil das noch von derselben jüdischen Prägung her kommt. Darum, zeitgeschichtlich kann man da sehr viel hineinlegen und ganz abgesehen davon, wenn wir so jetzt die Apostelgeschichte auslegen, ist das so quasi eine exemplarische Exegese. Ich zeige so ein bisschen, wie man jetzt die Texte ansieht und welche Fragen jetzt da beantwortet werden müssen, wenn man so einen Text auftut. Wir werden nicht alle Verse im Einzelnen ansehen, in den ersten Kapiteln schon, aber dann nachher wird es dann ein bisschen weitläufiger, dann werde ich das dann nur noch kursorisch machen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Nun, ich beginne damit mal mit Apostelgeschichte 1,1. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Na gut, da gibt es jetzt einiges auszulegen. Da heißt es mal, den ich gegeben habe. Ja, wer ist denn dieses Ich? Und wenn jetzt da heißt, den ersten Bericht habe ich gegeben, ja, dann ist das offenbar der zweite Bericht. Da muss es einen ersten geben. Ja, welches ist denn dieser erste Bericht? Und der Adressat ist offenbar Theophilus. Ja, wer ist denn das? Das heißt, wir haben hier Fragen, die wir grundsätzlich mal klären. Und das macht man auch in einer Exegese immer als erstes, dass man die sogenannten Einleitungsfragen mal klärt. Das hilft, den Text zu erfassen. Zu den Einleitungsfragen gehören, wer ist überhaupt der Verfasser des Buches, hier eben der Apostelgeschichte, An welchem Ort wurde der Brief oder das Buch geschrieben? Zu welcher Zeit wurde es geschrieben? Wer sind die Empfänger und was ist der Zweck? Was sind die Umstände gewesen, damit es überhaupt zu diesem Buch oder Brief gekommen ist? Das müssen wir hier jetzt auch klären. Das hilft uns im Verständnis, wie können wir die Apostelgeschichte einordnen. Nun, zu Beginn haben wir da die Einleitung, die ersten vier Verse. Wir werden die anderen noch ansehen. Da springt man so richtig in diese Fragen hinein. Und jetzt helfen uns diese vier Verse herauszufinden, wer ist der Autor. Klar, wir haben das vielleicht im Hinterkopf, es ist Lukas, aber ich mache das bewusst so ein bisschen geheimnisvoll, weil in der Apostelgeschichte nicht steht, dass Lukas der Autor ist. Auch im Lukas-Evangelium steht nicht, dass der Lukas der Autor ist. Wie kommen wir also dazu, dass wir wissen, worum es geht? Nun, das setzen wir so ein bisschen zusammen. Zum einen ist der Empfänger, haben wir gesehen, Theophilus. Theophilus ist ein zusammengesetztes Wort. Theos ist Gott und Philos von Philia, von Liebe, also er ist gottliebend. Das ist also einer, der mit Gott unterwegs ist und dieser Adressat ist derselbe, wie es in Lukas 1,3 vorkommt. Ich lese da Lukas 1,3, dann haben wir so ein bisschen die Verbindung. Dann merken wir nämlich, wir können auch aufgrund der Informationen des Lukas-Evangeliums herausfinden, wer die Apostelgeschichte geschrieben hat. Es heißt da in Lukas 1,3, ich habe es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. Aha, da hat es also schon einen Bericht gegeben, das Lukas-Evangelium, oder eben das Evangelium, das wir jetzt noch definieren müssen, wer es dann geschrieben hat. Aber einen ersten Bericht ist offenbar das Evangelium und der zweite Bericht jetzt die Apostelgeschichte. Und beide sind an diesen Theophilus gerichtet. Das heißt, wenn wir jetzt herausfinden wollen, wer hat die Apostelgeschichte geschrieben, können wir da auch ein bisschen schauen, ja, welche Informationen haben wir denn beim Lukas-Evangelium. Und so kann man das so ein bisschen kombinieren. Nun, eine wichtige Quelle ist Eusebius. Eusebius, das ist der erste Kirchenhistoriker. Der hat im Jahre 324 eine erste Kirchengeschichte geschrieben, indem er viele Dokumente einfach mal gesammelt hatte und die da aufgeführt hat. Das heißt, dass diese Kirchengeschichte von Eusebius ist aus dem Jahre 324, aber der Inhalt ist zum Teil viel älter. Also da kommen wir bis sogar zum Jahrhundert, gewisse Berichte vielleicht sogar noch vorher, zumindest vom Hörensagen. Da haben wir viele Hintergrundinformationen, die die Bibel selber nicht hat, aber die Kirchenväter eben weiter tradiert hatten und hier gesammelt worden ist. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Eusebius, dieser Kirchenhistoriker, KG für Kirchengeschichte, Buch 3, also sein ganzes Buch ist da aufgeteilt in, ja, wie viel sind es eigentlich? Wo habe ich das? 10, also 10 Bücher sind da unterteilt, ähnlich wie bei der Bibel. Und dann macht man es ähnlich wie in der Bibel, die Kapitel- und die Versangabe. Und ich lese jetzt da mal aus Buch 3, Kapitel 4, Vers 6. Buch 3, 4, Vers 6 und 7. Lukas, der aus Antiochien stammte und von Beruf Arzt war, das haben wir auch in Kolosser 4 so vermittelt, lebte meist in der Gesellschaft des Paulus, verkehrte aber auch eifrig mit den übrigen Aposteln. Also da haben wir eine Verbindung, Lukas zu Paulus. Beweise der Seelenheilkunde, wir würden dem heute mehr Evangelisation sagen, welche er von den Aposteln erlernt hatte. Also Lukas selber war nicht ein Augenzeuge. Er hat Ruhm-Interviews gemacht, wie wir in Lukas 1,3 gelesen haben. Der ging mit dem Mikrofon umher, hat dann alles abgetippt. Also der wollte zum Beispiel bei Maria wissen, wie ging das. Und das kommt jetzt also da. Er hat von den Aposteln gelernt und hat es dann aufgeschrieben. Hinterließ er uns in zwei inspirierten Schriften. Das heißt, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, und das wird beides als inspiriert, also von Gott inspiriert, also zum Kanon der Bibel dazugehörig bezeichnet. Die eine ist das Evangelium, welches er nach seiner Versicherung entsprechend der Überlieferung ausgearbeitet hat. die ihm die ersten Augenzeugen und Diener das Wort gegeben haben, also vor allem die Apostel, denen er allen, wie er sagt, von Anfang an nachgegangen ist. Eben Lukas 1,3 beschreibt das ja. Die andere Schrift ist die Apostelgeschichte, in welche er nicht mehr Gehörtes, sondern persönlich Erlebtes aufgezeichnet hat. Ich komme da zum sogenannten Wir-Bericht. Ja, wann habe ich jetzt denn da? Oder der Wir-Bericht. Aus Apostelgeschichte 16, Vers 10 entnehmen wir, dass jetzt da plötzlich Lukas von Wir schreibt. Bisher sind es immer die anderen gewesen, jetzt wir bis Vers 17 und dann ab Kapitel 20, Vers 5 kommt auch wieder dieser Wir-Bericht. Und das kommt jetzt hier auch bei Eusebius vor. Da ist der Lukas mit dem Paulus unterwegs gewesen und hat darum so die spätere Geschichte selber erlebt. Jetzt hier noch Vers 7. Wenn Paulus, als schriebe er über ein eigenes Evangelium, den Ausdruck gebraucht nach meinem Evangelium, zum Beispiel Römer 2,16 oder 2. Timotheus 2,8, dann soll er nach seiner Gewohnheit auf das Evangelium nach Lukas verwiesen haben. Aha. Also, jetzt haben wir da interessante Informationen, die uns ein Umfeld geben. Es ist Lukas gewesen, er ist Arzt gewesen, was synchronisiert ist. Er hat zwei Berichte geschrieben, es ist das Evangelium, die Apostelgeschichte. Und das macht es sehr deutlich, dass eben Lukas der Verfasser ist, auch wenn die Bibel selber seinen Namen in diesen beiden Büchern nicht so erwähnt als Autor. Ich nehme da noch aus Buch 5, Vers 8, 3 dazu. Das ist deswegen noch interessant, weil uns das noch ein bisschen aufschlüsselt, wie ist das bei den Evangelien denn gewesen. Also jetzt geht es um die Evangelien. Ich nehme gleich von Matthäus weg, denn man hört ja selten mal solche Texte. Matthäus hat in den, also ich lese jetzt davon, das ist jetzt ein Zitat von Irenäus. Irenäus ist so 202 nach Christus gestorben. Der hatte Polycarp noch gekannt und Polycarp hatte den alten Johannes, den Evangelisten, noch gekannt. Also wenn jetzt da Eusebius den Irenäus zitiert, dann hat das durchaus Gewicht. Matthäus hat bei den Hebräern in deren Muttersprache ein Evangelium geschrieben. Also Muttersprache, das war Aramäisch. Man geht davon aus, dass im Jahre 40 das Matthäus-Evangelium zuerst auf Aramäisch geschrieben wurde, das dann dem Markus und dem Lukas auch zur Verfügung stand beim Schreiben von deren Evangelium und Matthäus dann selber im Jahre so 63, 64 das Evangelium selber dann auf Griechisch übersetzt hat, unter bereits Vorlage dann von Markus und Lukas. Während Petrus und Paulus in Rom das Evangelium verkündigten und die Kirche gründeten. Also, auch da den Hinweis, wie es etwa gelaufen sein könnte. Matthäus, Petrus, Paulus, Rom, da haben wir also viele Informationen, die man aus der Bibel manchmal nicht ganz so scharf hat. Nach dem Tode dieser beiden Aposteln hat uns Markus, der Schüler und Dolmetscher des Petrus, das, was Petrus predigte, ebenfalls schriftlich überliefert. Also der Matthäus hat seine Informationen direkt, der war ja jünger, Markus hingegen nicht, aber der hat seine Informationen von Petrus, die waren unterwegs und er hat das niedergeschrieben. Lukas, der Begleiter von Paulus, hat das von Paulus verkündigte Evangelium niedergeschrieben. Endlich hat Johannes, der Schüler des Herrn, der auch an dessen Brust ruhte, während seines Aufenthalts zu Ephesus in Asien sein Evangelium herausgegeben. Also auch das eine zusätzliche Information, die wir so an sich nicht haben in der Bibel, aber das hilft uns, ein Gesamtverständnis zu bekommen. Nun, den Wir-Bericht habe ich schon erwähnt, das uns eben zeigt, dass Paulus mit Lukas unterwegs war, Lukas mit Paulus unterwegs war. So. Dann, Katalukan, das ist die Überschrift über dem Lukas-Evangelium. Das ist ein Zusatz zum Lukas-Evangelium, das zwar erst aus dem 4. Jahrhundert stammt, aber eben wiedergibt, was eigentlich die Meinung war, woher es stammt. Also über dem Text vom Lukas-Evangelium hat es noch einen Titel, gemäß Lukas. Und das ist natürlich ein doch für uns alter Hinweis darauf, auch wenn nicht ganz so alt wie der Text selbst, aber doch ein alter Hinweis darauf, dass das Lukas-Evangelium eben von Lukas stammt und weil das der erste Bericht ist, können wir dann auch gut darauf schließen, dass die Apostelgeschichte auch von Lukas ist. Dann haben wir noch den Canon Muratori. Das ist das sogenannte muratorische Fragment. Fragment bedeutet, dass nicht das ganze Dokument da ist, ein Teil ist abgeschnitten. Und in diesem Fragment, das etwa aus dem Jahre 180 nach Christus stammt, werden die verschiedenen Bücher, die als kanonisch gezählt werden, ein kurzer Beschrieb darüber gegeben, was das so in etwa ist. Und da haben wir auch zwei Texte zum Lukas-Evangelium, aber eben auch zur Apostelgeschichte. Ich lese da mal das eine, was das Lukas-Evangelium betrifft. Drittens das Evangelium Lukas. Lukas, der Arzt, den Paulus sich als Eiferer für die Gerechtigkeit zugestellt hatte, schrieb in seinem eigenen Namen, wie er es für gut fand. Er hatte aber selber den Herrn nicht gesehen. Da er aber mit seinen Erkundigungen so weit wie möglich ging, beginnt er seinen Bericht in der Geburt des Johannes. Also das ist das, was im muratorischen Fragment über das Lukas-Evangelium steht. Und jetzt lese ich noch das, was über die Apostelgeschichte steht. Die Taten aller Aposteln aber sind in einem Buche geschrieben. Lukas fasst für den besten Theophilus zusammen, was in seiner Gegenwart im Einzelnen geschehen ist, wie er das auch durch Fortlassen des Leidens des Petrus einsichtig klar macht, ebenso durch das Weglassen der Reisen des Paulus, der sich von der Stadt Rom nach Spanien begab. Also auch das ein Hinweis darauf, dass die Apostelgeschichte und das Evangelium von Lukas stammen. Lukas selber schreibt in einem hochstehenden Griechisch. Das verwundert nicht, wenn er Arzt ist, dann kann er das. Wenn man Griechisch lernt, liest man in der Regel zuerst mal das Johannesevangelium, denn das ist grammatikalisch einfach und hat nur 600 verschiedene Worte. Hingegen Lukas schreibt in einem hochstehenden Griechisch. Das spürt man, wenn man den Text liest. Das ist kompliziert, die Prädikate fehlen zum Teil. Da muss man selber schauen, was hängt mit was zusammen. Also auch das vom Schreibstil her passt das zur Beschreibung Lukas als Arzt. Kommen wir zum Ort der Abfassung respektive der Zeit. Die Apostelgeschichte schließt ja im Kapitel 28 mit der zweijährigen Gefangenschaft von Paulus in Rom. Und darum ist es naheliegend, dass Rom eben auch der Ort der Verfassung ist, denn das bricht sehr abrupt ab. Wahrscheinlich hat Lukas die Interviews gemacht und dann kam etwas dazwischen oder wie auch immer. Oder die Herausgabe war jetzt gefordert und da war er aber mit ihm zusammen in Rom. Es ist naheliegend, dass das der Ort des Schreibens oder zumindest der Herausgabe dann war. Von der Zeit her ist es so, dass wir zum Beispiel im 21.30 sehen, dass der Tempel noch steht. Auch entnehmen wir aus 23.2, dass Hohenpriester noch erwähnt sind. Die sind also noch im Dienst. Oder Jerusalem ist noch nicht verwüstet, wie 25.3 zeigt. Und das zeigt uns, dass die Apostelgeschichte vor dem Jahre 70 geschrieben sein muss. Denn im Jahre 70 nach Christus war ja dann die Zerstörung des Tempels und Jerusalems. Titus hatte da die ganze Stadt belagert und dann eben eingenommen. Und weil das nicht erwähnt ist, muss die Apostelgeschichte vor 70 geschrieben sein. Dann wird auch die Christenverfolgung unter Nero nicht erwähnt. Nero hatte im Jahre 64 dann der Wechsel auf die Christenverfolgung bis ins Jahre 68, dann ist er gestorben. Das heißt, die erste Phase seines Wirkens in Rom, auch damals, als der Römerbrief geschrieben wurde, da war Kaiser Nero noch nicht so dieser Brutale. Das kam erst nach 64, weil jetzt aber diese Christenverfolgung nicht erwähnt ist in der Apostelgeschichte und das zweifelsohne stehen würde, wenn das bereits geschehen war, dann können wir davon ausgehen, dass die Apostelgeschichte vor dem Jahre 64 geschrieben sein muss. Lukas ist also mit Paulus nach Rom gereist, hat dort abgeschlossen, vielleicht etwas vor dieser Druckphase, so dass man schließen kann, dass das die Apostelgeschichte etwa 63 geschrieben sein muss. Dann die Empfängerschaft, wir haben es schon gesehen, Theophilus, der Gottliebende, Lukas 1,3 haben wir gelesen, wird er als Hochgeehrter oder als Edler bezeichnet. Das muss also eine hochstehende römische Persönlichkeit gewesen sein. Gebildet, wohlhabend. Wenn man ein Evangelium in Auftrag gibt, das auf Papyrus oder so schreibt, ist das sehr, sehr teuer. Das kann sich nicht jeder leisten. Man schreibt nicht so nebenbei einen Bericht. Man hatte die Unterlagen gar nicht. Es könnte also gut sein, dass Theophilus das gesponsert hat, dass er dem Lukas den Auftrag gegeben hat, zeige mal, wie ist das Ganze überhaupt entstanden. Und von daher auch die Möglichkeit, die mögliche Theorie, das sagt die Bibel selber so nicht, aber könnte gut sein, dass dieses Doppelwerk, also das Evangelium und die Apostelgeschichte, geschrieben sind als Verteidigung des Evangeliums. Denn wenn man jetzt plötzlich sagt, Jesus ist unser Herr und nicht mehr der Kaiser in Rom, bedeutet doch das, dass das Christentum eine Staatsgefährdung für die Römer bedeutet. Jetzt muss man irgendwie herleiten und zeigen, dass das eben nicht der Fall ist, dass das Christentum den Staat stützt und Stabilität gibt und Ordnung hineingibt, dass das etwas Gutes ist. Und das kommt eben in diesen beiden Berichten immer wieder zum Tragen. Gerade so diese römischen Strukturen werden eben aufgezählt. Ich denke an die Weihnachtsgeschichte oder so. Lukas 3,1, da kommen diese Details vor, die die anderen Evangelien nicht haben. Vielleicht ist dieses Doppelwerk eine Begründung dazu, dass man sich nicht vor dem Christentum fürchten braucht, sondern dass das dem Staat sogar förderlich ist. Nun kommen wir da zurück zur Apostelgeschichte 1,1. Im ersten Bericht ist also das Lukasevangelium, habe ich gegeben, also der Lukas, lieber Theophilus. Das ist also der Auftraggeber von alledem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Also es beginnt ganz nach vorne. Wie kam es überhaupt zur Geburt von Jesus? Lukas hat ganz vorne begonnen. Bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Also, wie weit läuft es? Der eine Bericht ist bis zur Auffahrt und der andere Bericht beginnt dann, nachdem Jesus aufgefahren ist und fährt dann weiter. Wie hat das die Gemeinde gemacht? Ihnen zeigte er sich nach seinen Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. 40 Tage, also es war Karfreitag, dann kam Ostern, 40 Tage bis zur Auffahrt und dann nochmals 10 Tage dann bis Pfingsten. Und jetzt heißt es da zwei Dinge. Er redete in diesen 40 Tagen vom Reich Gottes, das werden wir dann im nächsten Video ansehen, und zum anderen, er hat sich erwiesen als der Lebendige, als der Auferstandene und ist vielen erschienen. Und das wird jetzt da explizit erwähnt. Warum ist denn das so wichtig? Weil es eben nicht bloß das Kreuz gibt, sondern auch die Auferstehung. Oder am Kreuz hat Jesus die Sünden auf sich genommen, aber das muss für uns ja zuerst wirksam werden, dass wir diese Vergebung haben. Das ist aber erst durch die Sühnung am Ostermorgen geschehen. Und darum ist die Auferstehung eben zentral. Ohne Auferstehung wäre das Evangelium schon gar nicht zu uns gekommen. Wir hätten gar nicht wiedergeboren, schon gar nicht gerechtfertigt werden können. Und darum betont hier der Bericht, er ist auferstanden. Das wird da in Frage gestellt von vielen. Es geht doch gar nicht. Es gibt keine Auferstehung der Toten, wie das die Sadduzäer sagten. Darum, das musste klar sein. Und das merkt man jetzt in der Bibel immer wieder, dass die Auferstehung deutlich bezeugt wird. Es ist ganz klar und eindeutig, er ist auferstanden. Man kann diese Leute noch fragen, die leben zu großen Teilen heute noch. Das ist ganz klar, das ist nicht irgendein Gedanke, sondern Jesus ist auferstanden. Ich habe da mal zusammengetragen, wo in der Bibel überall steht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Die ersten waren natürlich die Soldaten am Grab, die das gesehen hatten. Die könnten es eigentlich bezeugen, haben einfach gesagt, ja, wir haben da geschlafen, aber das waren die Ersten. Dann waren ja die Frauen auf dem Rückweg in die Stadt, Matthäus 28, das waren die Ersten, die ihn von ihm gesehen hatten. Dann Maria Magdalena am Grab, die Diskussion dort, sie hat ihn zuerst nicht erkannt, meinte, es sei der Gärtner. Dann Petrus am Ostermorgen, der ihm begegnet ist und ist von den Männern dann als erstes direkt gesehen hat und auch Bericht gegeben hat, dann Jesus unterwegs mit den Emmaus-Jüngern, die das alles nicht einordnen konnten, was jetzt da geschehen ist, und Jesus sich ihnen dann auf dem Weg offenbarte, als sie dann das Abendmahl hielten. Dann die Apostel, am Abend in Jerusalem. Die Emmaus-Jünger sind ja zurückgegangen und die hatten bereits sagen können, doch er ist auferstanden. Der arme Thomas, der war da nicht dabei. Und dann 8 Tage später, als die 11 Apostel, der Judas, der hatte sich ja erhängt, aber noch die 11 anderen sich in Jerusalem aufgehalten hatten. Und da, Jesus hat sie ja dann auch angeblasen mit dem Heiligen Geist. Dann 7 Apostel am See von Tiberias. Die gingen fischen, die konnten das alles nicht einordnen. Was ist da geschehen? Werden wir darüber reden. Und dann kommt 1. Korinther 15 und sagt, und es waren dann einmal 500 auf einmal. Darum, das ist absolut deutlich und klar. Also ich denke, ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur diese einzelnen Treffen sind, sondern dass sich Jesus noch mehr offenbarte. Denn wenn es da heißt im Vers 3, dass er über das Reich Gottes in diesen 40 Tagen gesprochen hatte, dann hatte er viel zu reden, müssen wir das gleich noch ansehen. Dann Jakobus, eine der 12, da das Säule der ersten Gemeinde. Dann an die anderen Boten, das ist nicht so klar, wer das ist. Denken wir aber daran, Pfingsten geschah ja, und da waren auch 120 zusammen, also das müssen doch, muss doch eine größere Schar da sein. Dann der Apostel beim Abschied auf dem Ölberg. Jesus gibt noch den Missionsbefehl weiter, fährt dann auf. Und dann nachträglich Saulus bei Damaskus. Das war im Jahre 31 und dann später im Jahre 34, als Paulus Jesus im Tempel gesehen hatte. Das heißt, das sind all die, die Jesus als Auferstandenen gesehen hatten. Es ist also ganz deutlich, und das wird hier unterstrichen, er ist auferstanden. Und das ist darum eben wichtig, weil unser Glaube ganz direkt gekoppelt ist an diese Auferstehung. Das heißt im 1. Korinther 15, ja, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nichts. Oder wir lesen in Römer 4, Vers 23, dass wir durch die Auferstehung dann eben erst gerechtfertigt wurden, und zwar durch denselben Glauben, wie schon Abraham hatte, dass Gott aus dem Tode lebendig macht, und so werden auch wir heute gerecht. In Römer 10, 9 heißt es, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass er der Herr ist, also Herr im Sinne von Adonai, also Jahwe, Jesus ist Gott, das bekennen wir. Und dann heißt es weiter, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet, oder so wirst du gerettet. Das heißt, es ist der Glaube an Gott, dass er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Das ist der rettende Glaube. Johannes drückt das dann ein bisschen einfacher aus. Glaube an Jesus, dann bist du gerettet. In seinen Briefen, in seinem Evangelium. Aber rein theologisch gesehen ist der rettende Glaube der Glaube an die Größe Gottes, dass er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. So wird man gerettet. Und darum sehen wir, warum das so wichtig ist, dass die Auferstehung ganz klar bezeugt ist, dass es eben klar ist, er ist wirklich auferstanden. Das ist letztlich mit der rettende Glaube. So, im nächsten Video haken wir da bei Vers 1,3,1. Er redete vom Reich Gottes. Warum denn überhaupt und was gehört dazu? Warum ist das speziell erwähnt? Das wird ein längeres Thema dann werden. Schön, dass du mit dabei bist. Apostelgeschichte, etwas ganz Spannendes. Wir erfahren weiter im Text. Bis dann.